Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama. Vor einigen Jahren bin ich mal nach meiner Arbeitszeit als Reiseleiter noch ein bisschen länger in Japan geblieben und dachte, wenn ich jetzt eine Woche Zeit habe, bleibe ich mal ein paar Tage in Tokio und ich probiere mal aus, im Kapselhotel zu übernachten. Das haben bestimmt schon die meisten gehört, ein Kapselhotel. Das sind so Mini-Hotels, da bucht man sich statt einem Zimmer eigentlich nur ein Bett für eine Nacht. Aber das Bett ist nicht einfach ein Bett in einem Gruppenzimmer, ja in einem Zimmer, sondern das sind wie so kleine Kabinen nebeneinander, übereinander, also bis zu 3 Stück übereinander, so Röhren, in denen man schläft.
Ja, also so Kojen, sagt man Kojen. Auch. Ne?
Also dann mit einer Leiter, da klettert man hoch, steigt rein, unter einem schläft einer, über einem schläft einer, neben einem, links, rechts, schlafen überall Leute. Und die sind dann 2 Meter noch was lang, 2 Meter vielleicht, und nicht mal 1 Meter hoch, würde ich sagen.
Also man kann gerade so drin sitzen dann, oder?
Ja, genau. Mhm. In dem Kapselhotel, wo ich war, das ist dann eben komplett aus Plastik. Es gibt einen Mini-Fernseher und so ein Radio. Also das Baujahr wahrscheinlich irgendwie Anfang 90er oder so, schätze ich mal, oder irgendwie in den 90ern. Ja, und das war es dann eigentlich. Und am Fußende, wo man einsteigt, ist wie so ein kleines Rollo, was man runterzieht, um
Privatsphäre.
Ein bisschen Grund an Privatsphäre zu behalten. Genau, das habe ich gemacht. Es war ein bisschen schwierig, das zu finden. Das war in Ueno. Und ich weiß, dass ich da noch so rumgelaufen bin mit meinem silbernen Koyama-Japan-Reisenkoffer. Und ich mir ganz sicher war, ich dachte, ja, ich weiß ja, wo das ist, ne, kennst mich ja. Und dann, war das jetzt das Hotel oder das Hotel? Und dann bin ich auch einmal irgendwo rein. Und die Atmosphäre war ganz lustig, weil es hat schon so ein bisschen sowas von so Hinterzimmer-Charme, wenn man da reinkommt. So, aha, das ist jetzt das Hotel. Und da war dann auch so ein mittelalter Mann. Ja, ich habe gebucht und dann hat er... Dann war das erst das Falsche, aber er hat mich dann quasi zu dem Richtigen gelotst.
Okay, also du warst im falschen Hotel, oder?
Ja, beim ersten Mal. Und dann habe ich das Richtige gefunden, da habe ich auch mein Zimmer gehabt, also meine Koje, meine Kapsel, mich da reingelegt. Es war eng, es war stickig, es hat auch gestunken, also nach fremdem Fuß, sage ich mal so gern. Und ich habe auch so enge Räume, sind mir nicht so, lieb, ja, so richtig enge Räume. Und ich dachte wirklich, einmal und nie wieder, also das reicht mir.
Kurze Rückfrage, hast du das vorab online dann reserviert oder wie? Ah, okay. Aber von außen steht dann da drauf auch Kapselhotel oder wie wird das beworben?
Ja, das sind halt einfach so kleine Schilder. Eins von 1000 Schildern, die da so rumhängen, und da steht dann halt Kapselhotel, bla bla bla.
Und die haben dann einmal so eine ganz normale Rezeption und dann kommt man in diesen Gang mit den, mit den Waben sozusagen.
Ja, genau, so war das da.
Also, ich war noch nie in einem, ich kann es mir nicht so ganz vorstellen irgendwie.
Nö, das war so vom Ambiente war das in Ordnung. Wie gesagt, ist nicht mehr das Neueste oder Modernste. Es war sauber, bis auf dieser Fußgeruch, aber der lässt sich halt nicht vermeiden. Es gab ein Stockwerk nur für Frauen, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Oder einen Flur oder so. Also es war schon Männer, Frauen natürlich getrennt. Und, das fällt mir gerade ein, es gab unten im Keller so ein kleines Bad. Ein kleines Gemeinschaftsbad. Da sind wir wieder. Wir sind gleich wieder raus aus dem Bad, also schalten Sie nicht ab.
Ach so, wo man, also nur richtig mit Badewanne und so, nicht nur zum Zähneputzen, sondern also man kann sich richtig waschen.
Ja, mit Umkleideraum und dann Badewanne.
Naja, weil ich glaube, diese Kapselhotels, war die Idee nicht ursprünglich, dass das eben für Leute ist, die den letzten Zug, also in Japan fährt ja der letzte Zug auch in Tokio schon immer sehr früh, so ich sag mal zwischen 12 und 12:30 und danach werden die Rollos runtergelassen von den Stationen und da fährt nichts mehr. Ne? Und wenn man den dann verpasst, dann kann man für wenig Geld mit dem allernötigsten Komfort, sage ich mal, die Nacht dort verbringen. Das war, glaube ich, mal die...
Das ist auch, glaube ich, immer noch die
Idee. Weißt du noch, was du gezahlt hast?
Ja, also wenig, so wenig war es nicht. Es waren schon so 50 Euro oder mehr für diese Nacht. Also irgendwas zwischen... Ja, um die 50, würde ich sagen. Plus, minus. Ja, also ich habe es eben in erster Linie einfach für die Erfahrung gemacht, dass ich das mal gemacht habe. Und wie gesagt, ich dachte mir so, okay, abgehakt. Brauche ich nicht unbedingt nochmal. Also, wenn es nicht anders geht, ich würde es nochmal machen.
An alle Stricke reißen.
Ja, aber jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss auf jeden Fall bei jedem Trip mindestens einmal im Kapselhotel übernachten.
So wie mit dem Love Hotel, wo man sagt, okay, wir planen das eine Nacht vielleicht mal ins Love Hotel, aber Kapselhotel sagst du, nee, nur für Notfälle aufheben quasi.
Ja. Ja. Ja, da gibt es ja einige so Erlebnisse, die man sich vielleicht vorher schon geplant hat und auch so ein bisschen, vielleicht sogar noch toller vorgestellt hat, das dann macht und sich dann denkt, naja, okay, dann
habe ich es mal abgehakt.
Da haben wir doch einen Teilnehmer, der sagt nur, ha, dit war dit. Okay. Okay, abgehakt.
Ja, 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 da habe ich ja auch einiges. Also ich habe es ja auch schon mehrfach erwähnt, als ich in Japan studiert habe, wo ich da 2 Wochen alleine unterwegs war und so ein bisschen rumgereist bin. Also das war auch nicht meins, muss ich wirklich sagen. Da dachte ich so im Nachhinein, also genau das ist gut, jetzt habe ich das mal gemacht. Es ist möglich, aber also unterhaltsam fand ich es jetzt nicht. Ich fand es anstrengend, jede Entscheidung selber treffen zu müssen und dass man sich nicht, mir fehlt ja so der Austausch, dann steht man da so vor Sehenswürdigkeit und denkt sich so, ah ja, schön, dann gehe ich jetzt mal weiter. Also,
man wärst kann du doch halt da schön in einer schönen Gruppenreise gewesen, die dir trotzdem genug Freiraum bietet, das wäre doch...
Gibt es denn jemanden, der so etwas speziell für Japan anbietet? Genau, aber wirklich, genau so ist es. Also ich fand das dann einfach lame, dann da immer zu stehen und man hat keinen, mit dem man die Eindrücke so teilen kann. Also gut, heutzutage geht das halt wenigstens, sage ich mal, über die sozialen Medien. Es war, wie gesagt, 2008, 2009, als ich da war das, gab es schon Facebook und so, aber da hatte halt noch nicht jeder ein Smartphone, da kam gerade das iPhone neu raus, weiß ich. Und es ist halt auch nicht das Gleiche, als wenn man halt dann abends zusammensitzt oder in dem Moment, wo man dann da davor steht und sagt, oh, guck mal da, oder ist dir das aufgefallen? Und dann weiß irgendeiner vielleicht noch irgendwie eine interessante Info, weil er sich die Broschüre durchgelesen hat vorher oder so. Ja, ja, und halt immer auch immer selber entscheiden, wo gehe ich jetzt hin zu essen? Also soll ich da jetzt reingehen und allein und als Frau allein? Ich weiß nicht, das ist vielleicht auch ein Vorurteil, aber also ich kam mir da irgendwie oft komisch einfach vor.
Ja, da
ist vor.
Die Auswahl auf jeden Fall eingeschränkt, da würde ich sagen, ja.
Ja, aber es gibt viele Lokale, da sitzen halt dann auch nur so middle-aged men irgendwie drin und wenn du da jetzt so als junge ausländische Frau reinkommst, dann bist du halt, du kannst da natürlich reingehen und wirst da auch bedienen und also musst ja keine Angst haben. Also Japan ist ja wirklich ein Land, wo man jetzt keine Angst haben muss, wenn man allein unterwegs ist, aber es fühlt sich halt irgendwie komisch an. Also es ist klar, dass alle dann erstmal so gucken und aha, was macht die jetzt hier so? Es ist halt ein Ereignis sozusagen, wenn man dann da eintritt. Genau, also deswegen alleine durch Japan reisen habe ich auch abgehakt und unter dem Motto, muss ich nicht nochmal machen.
Also Japan ja, aber alleine nein.
Ja, ja, genau.
Ich habe eben auch genau darüber nachgedacht bei unseren Teilnehmerinnen. Vielleicht liegt es daran, mit wem ich spreche, aber so von dem Feedback, was ich bekomme, die meisten sagen, sie wollen nochmal nach Japan. Manche sagen es direkt, manche schon eine Woche vor Ende, manche am letzten Abend sagen so, oh, ich überlege, wann ich wiederkomme. Manche kommen ein Jahr später und sagen, irgendwie will ich auf jeden Fall nochmal. Und es sind halt wirklich nur sehr wenige, aber die sagen das dann auch zum Teil. So, okay, habe ich das gesehen, ist nichts für mich, das Land, so nächste Mal wieder Israel oder so. Du merkst es ja auch im Austausch mit den Leuten, was die für Vorstellungen haben von Urlaub erstens, aber ja, was so ein Land irgendwie bieten soll, ne? Also was für ein, wie der Lebensstil, was die mögen. Und dann bei manchen passt es halt einfach dann Japan nicht so gut, ne? Die finden es interessant, haben es dann gesehen, aber irgendwie ist denen das zu restriktiv und zu steif und
naja, klar,
zu beige.
Also, was man halt auf den Reisen erlebt, die einzelnen Stops sind ja eben auch sehr unterschiedlich, ne? Da gibt's ja auch manchmal Rückmeldungen, wo Leute sagen, ah, warum fahrt ihr da überhaupt hin? Ich fand's super langweilig oder so, das lohnt sich überhaupt nicht. Und dann gibt's aber wieder Teilnehmer, die sagen, hä, was? Das war für mich das totale Highlight. Also,
ja. Hast du da ein Beispiel irgendwie?
Also ich weiß jetzt nur, wir hatten halt früher einen Stop in der Reise, was zu Okinawa gehört, dieses Ishigaki. Ich war selber nie da, deswegen, ach so. Ich weiß halt nur aus Diskussionen vom Büro quasi, von der Arbeit, fahren wir da jetzt weiter hin oder nicht, dass da halt auch mal so Feedback kam, nee, das ist ja super langweilig und total lang dahin zu fahren, das lohnt sich überhaupt nicht. Und dann kamen aber immer mal wieder Leute, die halt so gefragt haben, ja, warum fahrt ihr eigentlich nicht dahin? Also es ist natürlich auch mal ein Unterschied, wie man sich's vorstellt und wie es dann tatsächlich ist, ne? Und das ist bei mir zum Beispiel auch sowas gewesen, also wenn wir schon mal beim Thema sind, so most disappointing sightseeing spots oder so, da gibt's ja, glaube ich, sogar so Charts, hat mir irgendwer mal erzählt, dass es bei den Japanern in Deutschland immer Schloss Neuschwanstein wäre, das, wo die meisten Menschen enttäuscht sind, dass es irgendwie nicht so ist, wie sie es vorgestellt haben.
Der Eiffelturm.
Eiffelturm ist auch
manchmal. Ja, ja, da gibt's so ein eigenes, es gibt da irgendwie so ein eigenes Wort für dieses Gefühl, was asiatische Touristen in Paris haben, wenn die da ankommen.
Ja, das habe ich dir erzählt.
Hast du mir
aus einem anderen Podcast. Ja, ja.
Ja. Ah, ja.
Ich weiß auch nicht mehr, wie das hieß. Paris-Syndrom oder so. Das hätten anscheinend auch vor allem japanische Touristinnen irgendwie, dass die da so enttäuscht und überfordert sind. Die Vorstellung und die Realität. Und ich glaube, das kann ja mit Japan, also wenn man halt davor sich viel damit beschäftigt hat oder irgendwie ein großer Fan ist von, was weiß ich, zum Beispiel von Animes oder von manchen Büchern oder Serien, dass man dann vielleicht manchmal auch erstmal enttäuscht ist und so denkt, ach so, ich dachte irgendwie, das wäre hier so und so. Also es ging mir ja auch eben in vielen Situationen so, man hat halt einfach so eine Vorannahme und dann merkt man ja auch manchmal erst in dem Moment, dass man die halt so konkret hatte. Also eigentlich wollte ich erzählen, was bei mir eben so enttäuschende Sehenswürdigkeiten waren. Und das ist, wir sprechen immer wieder über diesen Stopp. Er gehört trotzdem zum Pflichtprogramm bei uns. Der Kaiserpalast in Tokio. Ich dachte immer so, ja, es ist der Kaiserpalast. Da wohnt der Kaiser. Das muss doch irgendwie interessant ausschauen. Das ist ein schönes Areal und ein interessantes Gebäude. Und vielleicht sieht man ja sogar zumindest ein Auto oder den so beim Ein- und Aussteigen.
Oder ein Samurai oder eine Geisha.
Auf jeden Fall, als ich das erste Mal da war, dachte ich halt auch so, wie, das jetzt alles?
Wo jetzt?
Also hier, das ist es jetzt so, weil es ist ja eigentlich einfach nur ein sehr, sehr großer Platz mit so Rasen, also natürlich sehr gepflegten Rasen und so, was sind das, so Kiefern, die sich da so kunstvoll winden halt. Also das ist ja schon so ein bisschen, wie man sich es halt vorstellt, diese Art von Bäume. Aber von dem Gebäude selber sieht man ja nicht so viel, weil es ja umgeben von,
also nur Schotter.
Von Mauern und so. Genau, und sonst ist da halt nur so Kiesel mit so Platten eingelassen, damit es halt nicht so anstrengend ist zu laufen. Wir sagen ja, man muss irgendwie mal gesehen haben, weil man will halt einfach das abgehakt haben. Das ist der Kaiserpalast. Und inzwischen habe ich auch verstanden, dass das halt auch ein großer Luxus ist in Tokio, dass man halt so eine Riesenfläche hat, wo einfach nichts drauf ist. Aber da war ich echt, also... Also privat denke ich so, okay, wenn man jetzt nicht viel Zeit hat in Tokio, sage ich mal, würde ich das auf jeden Fall rauslassen.
Ja, ich sehe das mittlerweile anders. Ich kann es total nachvollziehen, aber vielleicht ist das so ein bisschen der Zwang, dass wir da jedes Mal hinfahren. Das ist bei uns eigentlich so der erste, nach der ersten Nacht ist das so der erste richtige Sightseeing-Spot, wo auch alle dann einigermaßen geschlafen haben und so. Und ich finde das eigentlich mittlerweile schön, diesen Kontrast, den du da hast von dieser Landschaft. Du hast da die ganzen Hochhäuser drumherum und dann halt dieses riesige Areal, wo halt eben nur diese Kiesel und so ein bisschen grün ist, aber eben nichts, was irgendwie bunt ist. Mhm. Das ist irgendwie, gibt einem so ein bisschen so einen Sinn. Ich weiß nicht genau wofür, aber ja, aber ich kann es total nachvollziehen. Es ist jetzt auch niemand, der sagt, da gehe ich jetzt nochmal hin. So, oh, da muss ich heute Abend aber nochmal hin.
Ja, oder das war das Schönste, ja. Mit das, ein Highlight der Reise, ja. Oder so.
Genau. Wobei es natürlich auch immer auf die Fotos ankommt, die man dann schafft zu schießen, ja. Ja, Sightseeing-Spots gibt's echt viele. Und auch gerade eben, wo wir über dieses, wir nennen es jetzt mal Paris-Syndrom gesprochen haben, das haben einige, beobachte ich, also einige von den Teilnehmerinnen haben das in Kyoto. Weil wir haben das ja schon mal kurz angesprochen. Ich merke es jetzt selber, seit ich Instagram benutze, mehr oder weniger. Wenn man da einmal anfängt, also ein Interesse zu signalisieren, dann wird man ja zugeballert. So, hier, dir gefällt doch bestimmt das auch. Und dann, so ist es halt auch mit Fotos aus Japan. Und ich hatte wirklich so einen Monat oder zwei Monate, wo ich täglich Fotos von dieser einen Treppe bekommen habe. Von verschiedenen Fotografen, Hobbyfotografen, Instagram-Influencern. Also vor dem Kiyomi so in Kyoto halt.
Ja, die Treppe.
Diese eine Treppe. Bei Tag, bei Nacht, bei Schnee, mit Photoshop, ohne Photoshop. Und dann hast du halt immer da diese Treppe, diese alten Häuser. Dann hast du manchmal noch jemanden im Kimono, der da hochgeht. Manchmal keine Leute rausgefotoshoppt. Ne? Du merkst so, okay, das ist, naja gut. Ich meine, klar, jetzt in Covid schaut das natürlich anders aus. Aber das war halt, vor Covid war es da halt so voll Kölner Innenstadt an Weihnachten. Ja, das ist halt ein kleiner Teil von Kyoto, der so ausschaut. Ne? Und es gibt in Kyoto sicherlich auch die immer wieder so Ecken, wenn man die kennt, ah, hier ist ein schön kleines, hier ist ein Teehaus und dann ist da der Bach und so. Klar, gibt es. Aber im Gro, und wenn du da mit dem Bus durchfährst, ist es halt einfach eine japanische Stadt. Minus die Hochhäuser. Aber es ist halt trotzdem eine japanische Stadt. Die vorherrschende Farbe ist beige, wie so oft.
Und grau.
Beige, braun, grau, genau. Da siehst du halt oft so die Blicke dann in der Busfahrt. Ah, das ist jetzt Kyoto?
Sind wir hier? Also, sind wir schon da?
Ja, genau. Das habe ich mir jetzt aber irgendwie anders vorgestellt. Dann denke ich, also anfangs habe ich es immer nicht verstanden. Dachte mir sehr, was hast du dir denn vorgestellt? Als ich dann mal angefangen habe, mir so Reiseguides und sowas durchzulesen, habe ich das verstanden, dass okay, die haben alle total das verzerrte Bild, verzerrte Vorstellung, wie es da halt ausschaut und sind dementsprechend enttäuscht.
Also das wollte ich nämlich auch erzählen, weil das war nämlich auch bei meinen, also das ging mir nämlich genauso. Als ich dann in Japan studiert habe, bin ich auch einmal nach Kyoto gefahren, weil auch eine Freundin von mir dort in der Nähe studiert hat. Konnte ich das quasi verbinden und wir haben halt dann auch echt so 4 Tage Hardcore-Sightseeing gemacht, wo es, wie so oft bei mir, 4 Tage ununterbrochen geregnet hat. Wir haben auch sehr viel Schönes gesehen, aber dieses Gion, ne, dieser, wo man immer sagt, das ist das, wo man Geishas sehen kann, wo diese Lokale noch existieren, da dachte ich auch so, hä, bin ich jetzt da? Also ist es das jetzt wirklich? Weil da halt auch Autos fahren dürfen. Und es ist eigentlich einfach gar nichts so. Also man hat halt diese Häuserzeilen, okay, die sind halt wie so englische Langhäuser früher mit so Holzfassade und sowas, okay. Und dann einfach so ein breiter, gepflasterter Weg dazwischen, aber man sieht halt nichts. Also die Häuser sind ja auch auf Diskretion aus, kannst halt nicht reingucken. Und dann fahren da halt immer noch so Autos durch, also du musst auch aufpassen. Du kannst halt nicht einfach nur so in der Gegend rumgucken, sondern musst halt schon auch so ein bisschen auf den Verkehr achten. Und dann manchmal sieht man halt tatsächlich, dass gerade irgendwo eine Geisha aus dem Taxi steigt oder so. Und dann stürzen sich aber auch schon die Touristen wie so eine hungrige Meute darauf, um dann irgendwie so ein schlechtes Foto zu machen. Ich konnte dieses unbefriedigte Gefühl quasi dann irgendwann später wieder gut machen, als wir nämlich mal in Kanazawa waren, weil das auch ein Stopp auf einer unserer Reisen ist. Und damit wir das halt kennen, sind wir dann auch einmal allein eben erst dahin gefahren. Und da war ich dann begeistert. Da gibt's halt auch so ein altes Viertel, wo man sich halt auch so ein altes Geisha-Haus angucken kann, wie das halt früher war und so eingerichtet. Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Da sind keine Autos, da sind halt auch so kleine Geschäfte oder es hängt zumindest halt vor den Häusern mal Deko oder mal Blumen oder irgendwas. Wäre ich davor nicht in Kyoto gewesen, hätte diese Enttäuschung nicht gehabt, wäre ich vielleicht auch nicht so begeistert dann gewesen in Kanazawa. Aber da habe ich echt so gesagt, ach Gott sei Dank, es gibt ja doch noch dieses Gefühl, was ich mir damals erhofft hatte. Weil ich gebe es ganz offen zu, du belächelst es ja manchmal so ein bisschen, aber ich habe mich schon auch für Japan ursprünglich mal interessiert, weil ich halt diese Ästhetik von Geisha und sowas und Kimono halt super toll fand, schon als Kind und hatte so ein japanisches Märchenbuch. Und das war schon so eine Sehnsucht für mich.
Ja, ja.
Die wurde da dann endlich mal befriedigt.
Die letzten Jahre war es auch wirklich immer, wenn wir dann in Kyoto fertig waren, am liebsten hätte ich gesagt, einmal und nie wieder, weil es halt einfach so schrecklich voll waren und die Leute sich halt auch echt so daneben benommen haben, dass halt da so Schilder hingen, fassen Sie nicht die Geisha an und sowas. Also, ja.
Du denkst, das ist Common Sense, ne? Also das auf die Idee kommt doch keiner, ja. Aber...
Eben, es gibt da eben auch schöne Ecken. Wir haben eben auch Teilnehmer, die dann sagen, nee, ich bleib hier, ich fahre morgen nochmal nach Kyoto, weil die halt sich dann eben die schönen Ecken raussuchen, ne? Alleine oder zu zweit.
Genau, das ist dann wiederum halt ein Vorteil, wenn man nicht in so einer großen Gruppe ist, weil dann ist man natürlich ein bisschen flexibler und kann sich die Uhrzeiten ja auch anders aussuchen. Also diese berühmte Treppe, wie du meintest, ich war dann auch einmal allein dort ganz früh am Morgen. Es war mein erster Spot, die Geschäfte haben gerade erst aufgemacht und da war auch noch gar nichts los und das war total herrlich, aber... Ja, da müsste man halt jeden Tag, könnte man dann genau einen Sightseeing-Punkt abhaken, und zwar den um 9:30 oder so halt, weil danach ist halt dann wieder voll, ne?
In Kyoto hatte ich auch ein Einmal-und-Wieder-Erlebnis, und zwar konnte man dort Teezeremonien für Touristen buchen. Und da hatte ich eben eine Gruppe, da waren mehrere weibliche Teilnehmerinnen, die meinten, ja, wir würden so gerne mal eine Teezeremonie sehen. Na ja, das dauert eigentlich 5 Stunden und auf Japanisch und mit Essen und so. Ja, aber halt so ein Crashkurs, okay. Gibt's natürlich und das ist dann auch so ein schönes kleines Häuschen irgendwo in so einer Seitengasse. Kann man buchen, dann ist da halt so eine Frau ausgebildet, spricht dann auf Englisch und macht dann so 20 Minuten, also erklärt einem halt so ein bisschen, was es damit auf sich hat, angeblich. Und dann kriegt da jeder so eine Süßlichkeit, wie unsere japanische Bekannte immer sagt. Dachte ich mir nach dem ersten Mal, okay, hab's auch mal gemacht. Und ergab sich dann aber prompt, dass ich das dann in der nächsten Reise dann wieder angeboten habe und dann auch dann Teilnehmer hatte, die da gerne wieder hinkommen wollten. Ne, wie bei diesen ganzen Sachen, es gibt bestimmt auch Leute, denen das total gut gefällt, aber für mich war das jetzt eher sowas, wo ich sage, abgehakt. Wobei ich mich erinnere, dass ich als Kind in Japan war, dass wir das auch schon gemacht haben, so eine Teezeremonie. Das hatte ich noch so im Hinterkopf. Dieser bittere Geschmack von dem Tee in diesem kleinen Teehaus. Ja, doch, sollte man machen. Ja, das sollte man wirklich einmal machen. Aber muss man vielleicht kein zweites Mal machen. Es gibt ja auch Sachen, die braucht man gar nicht zu machen, aber das doch. Ja.
Naja, also wenn man da Interesse dran hat und dann ist man schon mal da, klar, bitte. Also dann nutzt doch die Gelegenheit und macht das. Und egal, wie es euch dann hinterher gefällt, aber wie du halt sagst, dann hat man es wenigstens einmal ausprobiert, ne? Also, es gibt ja auch manchmal so Sachen, ich habe auch so ein paar Sachen, die ich mich immer noch nicht getraut, aber wie du halt sagst, selbst wenn es dann eine Enttäuschung ist, dann hat man es wenigstens mal gemacht, ne? Wir waren auch einmal zusammen auf dem Tokyo Tower und das war jetzt zum Beispiel auch sowas, wo ich so dachte, ja, okay, also schon ganz nett irgendwie, in gewisser Weise auch ganz romantisch, aber inzwischen gibt's ja auch viele andere, höhere Gebäude und die gefallen mir persönlich jetzt besser, aber der Tokyo Tower ist halt trotzdem irgendwie noch so ein Symbol. Das kennen halt auch viele, auch, man kennt es so aus Serien und so. Und dann war man da halt wenigstens auch mal drauf und kann sagen, ich war mal auf dem Tokyo Tower. Ne?
Es gibt auch Situationen, die ergeben sich so und man denkt sich, mache ich das jetzt? Ja, ich probiere es mal aus. Zum Beispiel, ich habe mich einmal, das ist auch schon ein paar Jahre her, mit einem Freund getroffen, den kannte ich aus der Uni und der hat in der Zeit in Japan gelebt. Der war, als er sich aus der Uni in Deutschland verabschiedet hat von uns, war er strenger Veganer. Und dann, als ich ihn dann ein halbes Jahr später oder so in Japan getroffen habe, ich esse alles. Nee, ich habe es versucht, 2 Wochen lang durchzuziehen, keine Chance. Ich esse jetzt alles. Und das Erste, was wir gemacht haben, wir haben uns in Asakusa getroffen und sind in, und möge es uns verzeihen, wir sind in ein Lokal gegangen, haben Walfleisch gegessen, also so Snacks. Ja, das waren dann so wie so Speck, also so trockenes Fleisch, aber mit viel Fett und so. Habe ich das auch mal gegessen. Ne? Dachte mir auch so, okay, im Namen der Wissenschaft habe ich das mal gemacht, aber muss eben auch nicht nochmal sein.
Ja, ja, viele essen ja auch Kugelfisch dann so. Und ich glaube, das auch bei den, also ich selber habe es nie gemacht, aber von meinen Mitbewohnern, da war oft mal, dass dann so Grüppchen gesagt haben, ja, wir gehen Kugelfisch essen und so, wer kommt mit? Und dann so mehrere Gänge, alles nur Kugelfisch, bin ich schon ein bisschen skeptisch, aber das ist, glaube ich, auch sowas, wo viele sagen, ja gut, das war das so, habe ich mal gegessen, das reicht dann auch jetzt. Aber bei mir zum Beispiel gibt es eine Sache, wo ich wirklich gesagt habe, ne, das mache ich auf keinen Fall nochmal. Und die du aber schon unzählige Male gemacht hast und auch weitermachen wirst.
Was kommt jetzt?
Jetzt denkst du, was kommt jetzt? Auf den Fuji steigen. Das gehört ja bei uns in den Sommerreisen fest dazu, auf den Sommerreisen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es beim ersten Mal war, wo ich dabei war, aber du meintest zu Recht, du kannst dich da jetzt nicht drücken, du musst das schon einmal ganz hoch. Wir sagen zwar immer, die Teilnahme ist natürlich freiwillig und wir betonen auch, jeder soll bitte nur so weit gehen, wie seine Kräfte es halt auch zulassen, weil das ist durchaus sehr anstrengend. Und ich war auch so richtig, ich hatte davor zu Hause viel Sport gemacht und so. Ich dachte, ja, okay, ich muss ja auch irgendwie da fit sein. Als Reiseleiterassistentin sozusagen kann ich da jetzt nicht immer einknicken oder hinterher hecheln oder so. Und war so guter Dinge. Ich hatte das passende Equipment mir gekauft. Wir hatten uns am Abend vorher noch ausgestattet in der Shopping Mall mit dem passenden Proviant, Handschuhen, Arbeitshandschuhen und so Zeug. Ich dachte, okay, ich bin ready. Wir fahren mit so einem Großraumtaxi immer bis zur 5. Station. Soweit kann man halt mit dem Auto fahren und ab da muss man zu Fuß weiter. Das ist schon relativ weit.
1,7 ungefähr, 1700 Meter.
Mhm.
Ja.
Genau. Und schon als ich ausgestiegen bin, habe ich gemerkt, es fühlt sich alles so komisch leicht an, als würde ich auf so einem Gummiboden gehen. Und es war halt schon diese Höhe, also die Höhenluft sozusagen. Schon beim Aussteigen aus dem Taxi habe ich halt gemerkt, okay, irgendwie schlägt das bei mir anscheinend total an. Wir halten uns da erstmal noch so eine Zeit lang auf in der Regel, um uns halt auch so ein bisschen zu akklimatisieren, weil das ist eben nicht ohne, dieser Unterschied. Und dann, okay, jetzt gehen wir mal los. Und ich habe so nach 10 Schritten oder so dachte ich so, ich kriege überhaupt keine Luft irgendwie. Es war fürchterlich. Es ist halt so individuell so unterschiedlich. Es lag jetzt echt nicht an meiner Kondition, weil wir machen auf der Reise ja auch mehrere Wanderungen und
ja,
klar, das ist auch anstrengend gewesen, ja, aber wie gesagt, ich habe es schon beim ersten Atemzug gemerkt, ich komme da jetzt irgendwie gar nicht drauf klar, auf diese Luft hier oben. Und ich habe mich dann da echt so hochgequält, also wir waren halt auch mega langsam, ich musste ständig anhalten, wir hatten uns sogar so Sauerstoff, kann man da kaufen in der Mall, da gibt's natürlich alles, kann man gut Geld mitverdienen mit den Touristen, die auf den Fuji hochholen. Es gibt so kleine Flaschen
das
mit
sind
so Sauerstoff.
Wie so Sahnesprühdosen,
ja, genau.
Also so Sprühdosen, wo mit einem Mundstück drauf und dann kann man halt eben Sauerstoff.
Ja, also man könnte meinen, wir steigen jetzt auf Mount Everest oder sowas. War so ein bisschen peinlich, aber ich habe es halt wirklich gebraucht, ich habe einfach keine Luft bekommen. Und dann irgendwie, also wirklich, ich habe alle Kräfte mobilisiert. Also ich habe schon ein Kind zur Welt gebracht. Ich würde sagen, es ist fast vergleichbar gewesen im Nachhinein. Nein, das war schrecklich. Und dann war ich da oben fix und fertig, endlich ganz auf dem allerhöchsten Punkt. Da muss man dann immer noch, man denkt, man
ja.
Dann meinst du,
ja,
jetzt sind wir gleich oben. Natürlich, ne, wie mit so Kindern, das gefühlt dauert es dann trotzdem noch ewig. Dann, jetzt sind wir oben und dann, nee, wir müssen noch diese steile Geröllrampe hoch. Nein, was denn noch? Dann waren wir endlich ganz oben. Und dann bin ich da umzingelt von so Kleinkindern und Rentnern und Senioren, die halt so quietschfidel, so, als wären sie jetzt halt einfach auf ihrem Sonntagsspaziergang gefühlt da oben halt rumtollen und sich an der Aussicht erfreuen. Ich echt so, okay, ich weiß nicht, ob ich überhaupt runter schaffe, so nach dem Motto.
Ja.
Und da war auch so die schönste Erinnerung neben mir wirklich so ein älterer Herr, bestimmt über 70. Die Japaner schätze ich meistens dann eh, also kann man immer noch so 5 bis 10 Jahre draufschlagen, also wenn ich das Alter schätze. Und der hat mit seinem Handy telefoniert und meinte so, ja, ich bin's. Ja, rate mal, von wo aus ich gerade anrufe. Vom Fuji, ich bin ganz auf dem Fuji. Das fand ich so nett, dass er das auch eben wieder zum Thema Alleinreisen, er wollte das gerne teilen, um diesen Moment so richtig auszukosten. Und ich habe mich aber so doppelt schwächlich gefühlt, dass dieser alte Mann es hochgeschafft hat und doch in der Lage ist, da jetzt so enthusiastisch ins Telefon zu sprechen. Das Schlimme war, man muss ja dann auch wieder runter und dieser Abstieg, er ist jetzt auch nicht einfach, sage ich mal, mit diesem komischen Geröll.
Ja.
Plus, wir hatten dann noch Zeitdruck, weil der letzte Bus drohte wegzufahren, weil ich halt so eine Schnecke war. Hochfahren wir immer mit dem Taxi und weil man ja aber unterschiedlich lang sich dort aufhält, fährt jeder quasi einzeln mit so Bussen, die es da gibt, dann wieder zurück
in den Ort. Station,
von dieser Station. Ja, genau. Also man geht dann wieder zurück zu dieser, wo wir ausgestiegen sind und da fahren so Busse einmal in der Stunde oder sowas. Und der letzte fährt aber schon relativ früh, weil ja dann auch irgendwann die Sonne untergeht. Und dann hatten wir noch diesen Zeitdruck. Wir müssen jetzt Tempo machen, weil halt sonst dieser Bus wegfährt. Also körperlich und emotional am Ende nach dieser Tortur. Und da habe ich es wirklich aus vollstem Herzen gesagt. Nee, einmal und nie wieder. Ja, keine 10 Pferde kriegen mich da jemals wieder hoch. Und du warst schon richtig sauer. Das ist auch eigentlich ein heiliger Berg, ne? Aber das liefert mir jetzt die perfekte Ausrede, weil mir wurde mal gesagt, eigentlich das ist es total blasphemisch, den zu besteigen. Und das ist jetzt immer mein Argument.
Ja, ich erinnere mich, dass du dann das Jahr später mit warst und so in höchster Genugtuung so uns da hochgebracht hast. Ich fahre jetzt wieder runter und gehe in die Shopping Mall und trinke einen Kaffee. Alle anderen hetzen sich da irgendwie 6 bis 12 Stunden lang ab auf diesem Berg. Ja, jeder, wie er, immerhin hast du es einmal gemacht, ne?
Ja, jetzt kann ich ihm sagen, ich habe es mal abgehakt. Ja.
Also genau. Ich würde gerne über diese Footy-Sache, da würde ich gerne ein andermal nochmal, da habe ich ja auch super viele Geschichten zu erzählen.
Ja, ja. Viele schöne bestimmt.
Also du hast ja jetzt deine Hauptgeschichte erzählt, aber das können wir gerne ein andermal nochmal unter einem anderen Thema nochmal weiter erzählen. Aber ja, das weiß ich, da hast du gesagt, einmal nie wieder, aber du hast es immerhin einmal gemacht. Obwohl, wenn man da eben so reagiert, wie gesagt, ich habe da Geschichten, dass Leute auch nicht drauf klargekommen sind. Da ist es dann anders ausgegangen sozusagen. Ja, doch, kannst du dir noch auf die Schultern klopfen, finde ich. Kurz Szenenwechsel. Wir sind wieder in der Stadt. Welche Stadt ist es? Eigentlich jede x-beliebige Stadt. In diesem Fall war es Takamatsu, also so eine kleinere Stadt. Kleinere, große,
kleine,
Stadt,
große Stadt
an der Inlandsee. Und eine Teilnehmerin hatte sich eben auch vorgenommen. Sie meinte, sie will unbedingt in so ein Katzencafé.
Ah ja.
Das sind dann so kleine, ja, so Cafés, so Räume, wo man dann einen Kaffee trinken kann oder vielleicht noch ein Stück Kuchen essen kann oder eben eine Limo und bla bla bla. Plus, da laufen Katzen frei rum. Da gibt es dann Katzenbäume und Katzentreppen und irgendwelche Dinge an der Wand, wo die halt hochspringen können. Und die laufen halt dann eben da rum und dürfen gestreichelt werden.
Mhm.
Das Gleiche gibt es mittlerweile mit Eulen, mit allen möglichen Tieren, aber das ist der Ursprung, ist dieses Katzencafé. Die hatte es auch quasi auf ihrer To-Do-List, was sie in Japan machen möchte. Und dann irgendwann am Morgen hat sie dann erzählt, ja, ich war gestern im Katzencafé. Meinte ich, und wie war's? Ja, das ist im Prinzip ein Puff für Katzen, weil die machen das nicht so richtig gern, aber lassen sie über sich ergehen. Also einmal und nie wieder, meinte sie auch. Also das hat quasi gereicht, jetzt einmal abgehakt. Ähnliche Erfahrungen habe ich aus dem Maid-Café gehört, dass Leute in so ein Maid-Café gegangen sind, wo man eben da auch so bedient wird von verkleideten Mädels und dann so mit Shishi und niedlicher Stimme. Da haben auch manche gesagt, sie brauchen sich wieder, aber andere waren erschreckend begeistert. Also,
erschreckend.
Ja, genau. Ich war noch nie im Katzencafé. Auch noch nie.
Ich war auch noch nie im Maid-Café.
Nee,
also,
auch nicht.
Das ist auch sowas, wo ich echt, reizt mich nicht. Also ich kann verstehen, dass einen das interessiert, aber gerade, also ich denke mal, als Frau. Nee, also obwohl, es gibt ja auch dieses Pendant, diese Host-Clubs. Oh Gott, ja, also das finde ich ja total gruselig. Überhaupt nicht mein Geschmack. Aber da hatte ich auch, also durchaus ausländische Kommilitonen in Japan, ja, für die das mit so einem Grund war, nach Japan zu gehen.
Ja, wobei diese Host, also das Pendant zu den Maid-Cafés wären eher so,
also ja,
diese Butler-Café oder so heißt
ja, das. Ja, ja, stimmt, diese Host, das ist ja eigentlich wie so
Hostessen.
Hostessen, ja. Club ist ja nochmal, genau, also ja, wir begeben uns quasi immer weiter ins Rotlichtmilieu. Es gibt schon, alle Abstufungen wurden, glaube ich, schon mal ausgetestet von Teilnehmern und ich glaube, meistens war die Meinung eher so, einmal und nie wieder. Oder der Gentleman genießt und schweigt. Ja,
stimmt.
Genau, wie du sagst, manchmal ergeben sich so Gelegenheiten, wo man denkt, okay, muss ich jetzt nicht unbedingt machen, aber wenn sich mir jetzt die Gelegenheit bietet, muss man sich so ein bisschen entscheiden, will ich es einfach mal mitnehmen und gucken, wie es ist, oder sage ich von vornherein, nee. Und als ich da in Japan studiert habe, dachte ich auch, okay, ich nehme mal alles so mit. Und da gab es das Angebot von einer Kommilitonin von mir. Ja, ich war mit anderen Kommilitoninnen und Freunden nach Disneyland. Willst du mitkommen? Teuer, aber hast das mal gemacht, okay? Zugesagt, ich gehe da mit. Und dann war es aber so, das war am Wochenende, dass sie sich am Abend davor in meinem Sharehouse eine epische Party stattfand. Die war so nicht geplant, das hat sich so, das hat sich so entwickelt. Es war sehr schön, sehr lustig, aber halt auch sehr lange. Ich habe halt wirklich nur so 2 Stunden oder so geschlafen, bis mein Wecker geklingelt hat und ich mich dann fertig gemacht habe, um nach Disneyland zu fahren. Also es waren vielleicht schon nicht die besten Voraussetzungen. Mhm. Plus, ich kannte eigentlich nur 2 Leute oder so aus der Gruppe, glaube ich. Ja, also es waren halt alles so Freunde von Freunden und so. Ich selber kannte die jetzt nicht so und bin auch mit denen dann nicht so richtig warm geworden. Was an sich ja nicht schlimm ist, aber die wollten, also die bestanden darauf, dass wir alles in der Gruppe machen. Ich dachte halt, okay, wir sind alle erwachsen, man kann sich ja auch mal aufteilen. Der eine macht das, der andere macht das. Nein, wir müssen alles zusammen machen. Wir müssen uns jetzt alle Mickey Maus Ohren kaufen und lustige Fotos damit machen. Wir müssen bei jedem Mickey Maus Plüschfigur stehen bleiben und in Kawaii-Rufe ausbrechen und das irgendwie mit unseren neuen iPhones fotografieren. Also ihr merkt schon, es war vielleicht jetzt auch nicht gerade die richtige Crowd, mit der ich da unterwegs war für meine Verhältnisse. Und man musste halt auch ewig anstehen, egal was man gefahren ist, man musste ewig anstehen. Dann haben wir uns schon für manche Sachen diesen Fastpass gekauft, was ja dann nochmal zusätzlich total teuer ist. Als Student hat man ja meistens dann eh kein Geld, der Eintritt war schon teuer. Und dann waren die Sachen halt auch nicht so richtig. Wir waren als Kinder in Deutschland halt schon immer im Phantasialand, im Europapark und so. Und also da bekommt man eindeutig mehr geboten, wenn man jetzt eben so auf Fahrgeschäfte aus ist, sag ich mal. Also alles in allem war es dann irgendwie auch ganz nett. Ja, ich hatte dann auch, also habe dann auch so 1-2 Leute gefunden, die das wie ich so ein bisschen gesehen haben und wir haben das mit so einem gewissen Galgenhumor dann genommen. Aber das war definitiv was, wo ich sage, okay.
Ja, weil die Figuren einfach hässlich sind. Sagen wir es, wie es ist. Dabei wildet also Mickey Maus und so. Naja.
Diese Geschichte muss einfach mal raus. Und zwar gleiche Situation. Ich hatte sehr lang gefeiert, war aber am nächsten Tag zum Mittagessen verabredet. Ja, also bis ich dann aufgestanden bin, war es halt irgendwie schon 11 oder so und wir waren auch schon ziemlich früh verabredet. Also letzten Endes war es eigentlich mein Frühstück. Ich habe mir halt dann eben da so ein Sashimi, roher Fisch von verschiedenen Fischen mit Reis und Miso-Suppe und so. So ein Set hatte ich mir bestellt. Darauf war dieses Lokal eben spezialisiert, das, was ich eigentlich auch gern esse. Aber es war halt zum Frühstück. Das war vielleicht dann doch nicht ganz die richtige Wahl. Und ich erinnere mich insbesondere daran, dass da auch ein Stück roher Tintenfisch dabei war, dieser weiße Ika. Und ich habe das so in den Mund genommen und gekaut und gekaut und gekaut. Und es wurde gefühlt immer nur noch größer in meinem Mund. Ich dachte, Gott, ich krieg das nicht runter. Ich muss das jetzt irgendwie runterschlucken. Und so ganz viel Getränk runtergespült. Mhm. Also das würde ich jetzt auch sagen, einmal und nie wieder, wenn es um das Frühstück geht. In diesem Sinne,
immer wieder.